Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Als eine Schande für Europa wurde das Aufnahmelager in Moria auf Lesbos bezeichnet, schon bevor es abbrannte. In einem völlig überbelegten Camp hausten Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ziemlich viele Kommentatoren waren sich einig, das Lager diente als Abschreckung, nicht nur der griechischen Regierung. Nun leben die Geflüchteten, etwa 12.000 sind beim Brand obdachlos geworden, auf der Straße. Viele weigern sich, in das neu errichtete provisorische Zeltlager umzuziehen. Und inzwischen wird über die Unterbringung auf einem oder mehreren Kreuzfahrtschiffen diskutiert. Und die deutsche Regierung will Geflüchtete ins Land holen. Über den Umgang mit den Migranten und Flüchtlingen aus Moria, über das Hin- und Wegschauen, über die Pflicht zur Hilfe und über die Geschichte und die Grenzen der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik spreche ich mit Dr. Olaf Kleist. Er ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Flucht- und Flüchtlingsforschung am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, genannt DEZIM in Berlin. Und er ist Gründer und Vorsitzender des Netzwerks Fluchtforschung. Olaf Kleist, wir sprechen am Donnerstagnachmittag. Sie haben gerade in Berlin eine digitale dritte Ausgabe der Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung eröffnet, auf die wir noch zu sprechen kommen. Zunächst aber an Sie die Frage, wie haben Sie die aktuelle Auseinandersetzung um Moria und die Geflüchteten in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt?
Ja, die Diskussion um Moria ist leider wenig überraschend. Es ist vielleicht endlich Zeit, das jetzt auch ernst zu nehmen. Und damit haben die Geflüchteten, die dort letztlich dafür gesorgt haben, mit ihrem Aufstand, mit ihrem Protest, dass es nun auch eine Diskussion darum gibt, was jahrelang nicht geführt wurde. Ich denke, da haben wir endlich sozusagen den Punkt gefunden, auch über die Situation, die Europa hier geschafft hat, an seiner Außengrenze mal zu sprechen.
Deutschland könnte viel mehr tun, liest man. Jedenfalls haben Städte und Kommunen signalisiert, dass deutlich mehr Menschen aufgenommen werden könnten als die zuerst genannten unbegleiteten minderjährigen Kinder oder das jetzt festgelegte Kontingent an Flüchtlingen. Ich möchte jetzt keinen verwaltungstechnischen Exkurs anstoßen, aber was stünde dem eigentlich entgegen?
Ja, das Argument ist, verschiedene Argumente gibt es hier, einmal sozusagen aus deutscher Perspektive zu sagen, ja, es müsste eine sogenannte europäische Lösung geben. Das heißt dann, dass alle Länder sich in Europa daran beteiligen müssten an der Aufnahme der Flüchtlinge an den Außengrenzen. Das ist natürlich eine Forderung, die es seit langem gibt, aber auch, wo es ganz klar ist, dass es hier völlig verfahren ist, dass es hier keine kurzfristige Lösung geben kann. Die andere Argumentation, die wir von der griechischen Regierung mehr hören, ist eben die Argumentation der Abschreckung, zu sagen, dass wenn wir hier die Situation für Ankommende so schrecklich machen, dass sie nicht mehr kommen wollen, dann wäre das eben das Ziel, was damit erreicht worden wäre.
Das Lager ist ein Lager auf Lesbos, also mithin in Europa. Und trotzdem, Sie haben es gesagt, lässt der griechische Migrationsminister keinen Zweifel daran, dass er niemanden aufs Festland lassen will. Es geht darum, um jeden Preis zu verhindern, dass das Signal sein könnte, Brandstiftung könnte sich lohnen. So wird das immer bezeichnet. Ist das für Sie eine politisch nachvollziehbare oder eine zynische Haltung?
Ja, es ist wahrscheinlich beides. Also ich denke, es wird vielleicht seinen Effekt haben. Es wird sich rumsprechen und es ist sicherlich auch sehr deutlich, wie es den Menschen gibt, die in Europa sind. Nichtsdestotrotz haben wir auch in den letzten Jahren tausende Menschen gesehen, die immer noch über die Ägäis nach Griechenland gekommen sind, trotz der Situation da, die auch bekannt ist. Also es ist durchaus zynisch, weil hier Menschen als Geiseln gehalten werden, die in besonders schlechten Umständen absichtlich gehalten werden, um einmal ein Exempel zu statuieren. Und ich denke, das ist wirklich hochproblematisch, weil das hier nicht nur tatsächlich Flüchtlinge betrifft, sondern die Idee von Rechten, von Menschenrechten, von Grundrechten in Europa. Und das geht weit darüber hinaus über Symbolpolitik, wie das vielleicht hier verkauft wird. Es betrifft uns alle in den Grundfesten Europas.
Wir werden auf diese Rechte und diese Grundrechte zu sprechen kommen. Nochmal kurz die Flucht Anreize sozusagen aufgegriffen, die Sie auch angesprochen haben. Es ging ja schon häufiger darum, die Fluchtanreize einzuschränken, den Schlepperbanden das Handwerk zu legen, möglichst natürlich die Fluchtursachen einzudämmen vor Ort in den Ländern. Und natürlich kann man argumentieren, dass es darum geht, jenen Menschen, die gar keine Chance hätten, als Flüchtlinge anerkannt zu werden, diesen lebensgefährlichen Weg nach Europa einfach auszureden. Gibt es in dieser Hinsicht denn eigentlich Entwicklungen, gute oder schlechte?
Ja, wir sehen, dass die Flüchtlinge, die hier in Europa ankommen, im Wesentlichen aus Syrien kommen und aus Afghanistan, also zwei Länder, die seit vielen Jahren in Kriege verwickelt sind. Da gibt es keine Sicherheit. Und damit kann auch keine europäische Abschreckungspolitik konkurrieren. Die Menschen fliehen nicht, weil sie nach Europa wollen, sondern weil sie aus Situationen heraus müssen, die für sie lebensgefährlich sind, die keine Perspektive bieten für sie und ihre Familie. Es gibt hier keinen sogenannten Pull-Faktor. Die Menschen werden wirklich vorangetrieben und suchen Sicherheit. Was sie hier in Europa suchen, sind Demokratie und Grundrechte. Das sagen Flüchtlinge auch ganz explizit. Es gab hier Umfragen dazu, was die Menschen denn nach Europa, nach Deutschland gebracht hat. Und die Hauptgründe sind Demokratie und Freiheit. Und wenn wir das nicht aufs Spiel stellen wollen, dann genau müssen wir eben auch Menschenrechte und Demokratie und Freiheit hier hochhalten.
Das heißt, das Argument, es handele sich in der Mehrheit um Wirtschaftsflüchtlinge, die ein besseres Leben suchen, würde für Sie nicht zählen?
Das lässt sich alles gar nicht so auseinanderhalten. Also wenn wir uns zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien anschauen, das hat ganz viele Gründe, warum Menschen fliehen. Wir nennen das in der Forschung Mixed Migration, also gemischte Migration. Wie kann es sein, dass eine Person, die irgendwo in der Stadt lebt, dass ihr Geschäft bombardiert wurde und deswegen kein Einkommen mehr hat? Man könnte jetzt sagen, die Person ist Kriegsflüchtling, ist aber auch ein ökonomischer Flüchtling, weil sie letztlich flieht, um woanders Einkunft zu finden. Das sind beides keine Fluchtgründe. Die Person würde dafür eigentlich keinen Flüchtlingsstatus bekommen, weil weder Krieg noch ökonomische Fragen eigentlich Asylgründe sind. Das heißt also, wir müssen die Zusammenhänge auch sehen von wirtschaftlichen Gründen, von Kriegen, von Verfolgung. All das hängt hier zusammen.
Sie hatten, Olaf Gleiss, 2017 eine Vorlesung gehalten, die hieß Why We Don't Help Refugees. Warum helfen wir Flüchtlingen oder nicht? Denn das Don't war in Klammern gesetzt. Was ist die Antwort der Flüchtlingsforschung auf diese Frage?
Ja, für mich ist es tatsächlich eine schwierige Frage, nicht so sehr, warum wir Flüchtlingen nicht helfen, sondern warum wir das überhaupt tun. Wie kommen wir eigentlich dazu, anderen Menschen hier Hilfe anzubieten? Wie kommen wir dazu, die Grenzen zu öffnen, die wir unter anderen Umständen nicht öffnen würden? Und das stellt letztlich so ein bisschen die grundsätzliche Frage, was eigentlich Flüchtlinge überhaupt sind und Flüchtlingsschutz. Denn Flüchtlinge zeichnen sich letztlich gar nicht dadurch aus, dass sie fliehen oder ein Land verlassen müssen. Das ist so ein bisschen in der Definition zwar festgeschrieben, aber es liegt vor allem daran, dass wir die Idee haben, dass es bestimmte Menschen gibt, die migrieren und unseren Schutz verdienen. Auch wenn wir sagen, sie haben vielleicht keinen ökonomischen Nutzen für uns. Das gibt es nicht überall. Also wir sehen viele Regionen in der Welt, die haben die UN-Flüchtlingsdeklaration nicht unterschrieben. Für die gibt es die Idee des Flüchtlings gar nichts. Das ist schon eine sehr spezifische Idee überhaupt, Menschen in Flucht zu geben. Und ich denke, die Grundidee dabei ist eben zum einen die universelle Idee, dass wir alle Rechte haben. Aber auch wie Hannah Arendt dann begründet, dass es nicht ausreicht, einfach nur Menschenrechte zu haben. Das wäre eine ziemlich leere Hülle, die nie gefüllt werden würde. Dass es nur dann Sinn macht, wenn wir auch Grundrechte haben, also innerhalb eines Staates, wenn wir so demokratische Ideen haben von Rechten. Und ich glaube, dass eben die Idee, Flüchtlingen hier in Europa Schutz zu geben, ganz viel mit der Idee von Demokratie zu tun hat. Und dass, wenn wir Flüchtlingen auch keinen Schutz mehr gewähren, damit letztlich die Grundfeste der Demokratie auch wieder in Frage stellen.
Wir können nicht davon absehen im Jahr 2020, dass die Debatte in Deutschland A bestimmt wird vom langen Schatten der Flüchtlingskrise 2015, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass die AfD großen Auftrieb bekam, und B vermutlich deutlich populistischer geführt wird als früher, von die sollen bleiben, wo sie sind und das sind gar keine richtigen Flüchtlinge, bis hin zu wir müssen sofort helfen, und zwar allen, gibt es jedenfalls auch in Bezug auf Moria das ganze Spektrum. Was hat sich in Ihren Augen seit 2015 da verändert?
Ja, 2015 ist vielleicht weniger wegen des Aufstiegs der AfD bedeutsam. Ich denke, wir haben diese Proteste gegen Flüchtlinge immer schon gehabt. Man denkt an die 90er Jahre. Auch da hatten wir natürlich Menschen, die den Flüchtlingen geholfen haben. Mhm. Aber hatten
das
vor
waren
allem
die Flüchtlinge aus dem Kosovo und den Jugoslawienkriegen?
Genau, es waren europäische Flüchtlinge, die dann nach dem Ende des Kalten Krieges auf einmal auch zum Feindbild wurden mit brennenden Flüchtlingsheimen hier in Deutschland. Also die Ablehnung von Flüchtlingen ist gar nicht so sehr das Überraschende. Das Überraschende 2015 war die unglaubliche Hilfe, die Millionen von Menschen, die hier ehrenamtlich geholfen haben. Und ich denke, das ist, was eigentlich wirklich bleibt. Wenn wir uns schauen, jetzt 5 Jahre später, was gibt es, sind das weiterhin Ehrenamtliche? Viele sind gar nicht mehr ehrenamtlich dabei, sondern haben es zu ihrem Beruf gemacht, die weiter Flüchtlingen helfen, die auch Flüchtlingen helfen wollen, dort, wo es vielleicht gar keine Flüchtlinge mehr gibt in vielen Kommunen. Während die AfD kaum mehr über Flüchtlinge spricht. Das war damals einfach nur ein ausgesuchtes Thema, was sich angeboten hat für eine antidemokratische Politik, die die AfD da betreiben wollte. Und ich glaube eben nicht, dass sie durch die Flüchtlinge groß geworden sind, sondern dass es einfach nur das Thema war, mit dem man sich damals beschäftigt hat. Und heute ist die AfD weitergezogen mit anderen, zu anderen Themen vielleicht. Aber viele Flüchtlingshelfer in den Kommunen, die machen weiter, auch wenn wir nicht mehr so viel über sie reden.
Und in Bezug auf Moria, müssen wir helfen? Sollen wir helfen?
Ja, wenn uns Menschenrechte, wenn uns die Idee von Demokratie lieb ist, dann müssen wir in Moria auch helfen. Und ich denke, da muss auch Deutschland eigentlich alleine vorangehen. Man kann nicht, wenn das Haus brennt, sagen, ich trage dort nur einmal von Wasser hin, wenn andere mithelfen. Da muss man tun, was man tun kann. Und die Kapazitäten in Deutschland sind groß. Wir sehen die Kommunen, die Bundesländer, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, und das nicht zu tun, einfach nur aus politischem Kalkül, scheint dann doch sehr zynisch zu sein und tatsächlich eben die Idee von Demokratie und Menschenrechten hier wieder in Frage zu stellen.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen, Olaf Kleist, auf Hannah Arendt, die Sie schon erwähnt haben. Sie hat Menschsein definiert als eben das Recht, Rechte zu haben. Und sie hat damit fast so eine Art Weltformel gefunden, auch für den Flüchtling. Sie hat das geschrieben angesichts von Tausenden staatenloser Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise nach dem Holocaust. Meine Frage heute wäre, wie hat denn die deutsche Geschichte den Umgang dieses Landes mit dem Thema Flucht und Vertreibung geprägt?
Ja, die Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, 60 Millionen Menschen waren in Europa vertrieben. 90 Millionen übrigens in Asien, zu etwa zur gleichen Zeit. Das hat vieles komplett in Frage gestellt, wie Gesellschaft, wie Politik sich organisiert. Und das war das große Thema für Hannah Arendt auch. Aber für viele andere auch. Also aus der Situation ist dann auch die Genfer Flüchtlingskonvention entstanden. Und vor dem Hintergrund ist auch zum Beispiel in Deutschland das Grundgesetz geschrieben worden mit dem vielleicht liberalsten Asylparagraphen, den es in einer Verfassung jemals gab. Es gibt viele Verfassungen, die die Asylerin festgeschrieben haben. Kein Zufall, gerade in demokratischen Staaten. Aber das wurde natürlich zu einer Grundfeste der liberalen Bundesrepublik, was dann in den 90er Jahren wieder in Frage gestellt wurde. Aber genauso wurde es wieder auch ein Grundprinzip der EU. Und ich denke, das ist immer wieder ein Kampf gewesen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Immer wieder eine politische Frage. Asyl heißt nicht umsonst politisches Asyl. Ich denke insbesondere deshalb nämlich, weil es immer wieder eine politische Aushandlung ist über Gesellschaft, über Zugehörigkeit, über wer wir als politische Gemeinschaft sind. Und das haben wir auch in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen, der ein immer wieder schwieriger Umgang mit Flüchtlingen, mit Asylsuchenden, die hier ankamen, die im Kalten Krieg als Flüchtende vor dem Kommunismus sehr viel willkommener waren als dann internationale Flüchtlinge, die ab den 70er Jahren hier Asyl gesucht haben.
Und was sagt dieser Umgang mit dem politischen Asyl in Deutschland? Was sagen auch die Veränderungen, die die Asylgesetzgebung in Deutschland durchlaufen hat in den letzten Jahrzehnten, denn eigentlich aus über den Stand der Demokratie und dem Gewähren von Schutz?
Ja, dass es nichts Feststehendes ist. Auch wenn wir es im Grundgesetz hatten, auch dort kann es wieder quasi ineffektiv gemacht werden, wie es in den 90er Jahren geschehen ist. Auch wenn wir in Europa ein wirklich durchaus ansehnliches, komplexes Asylsystem haben, so gibt es da keine Sicherheit dafür. Genauso wie wir Demokratie lebendig halten müssen, das sehen wir in Europa gerade auch. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die populären Staaten, die antidemokratischen Staaten in Europa, auch die Staaten sind, die die Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen, dass wir hier beständig uns dafür auch einsetzen müssen, dass es Demokratie weiter gibt. Und Flüchtlinge sind hier quasi die sogenannten Kanarienvögel in der Kohlmine, also diejenigen, an denen wir messen können, wie der Stand um Demokratie in unserer Gesellschaft auch ist.
Und was sagt es über eine Demokratie wie die deutsche aus, wenn sie Flüchtlingslager als Ankerzentren deklariert und darin, wenn ich einen Aufsatz von Ihnen, Herr Kleist, richtig verstanden habe, die Grundrechte temporär und territorial außer Kraft setzt?
Ja, Flüchtlingscamps sind wirklich eine faszinierende Größe, politische Größe und rechtliche Größe eigentlich. Die Flüchtlinge in Camps unterzubringen, hat eine lange Tradition. Das gibt es seit dem 19. Jahrhundert immer wieder. Hat viel damit zu tun, auch mit der Idee von Humanitarismus, der so ein bisschen aus dem Krieg kommt. Also so die Anlehnung immer auch an militärische Lager. Aber mit diesen Lagern, gerade wenn sie auch so umzäunt sind, werden bestimmte Zonen hergestellt, in denen zum Teil das Recht etwas ausgesetzt werden kann. Also wo zum Beispiel, wir haben das zum Teil in Flughäfen, wir sehen das in Australien, hat das ganz explizit gemacht, aber eben auch in Deutschland und in den Hotspots an den Außengrenzen, dass hier bestimmte Ansprüche nicht mehr gelten. Das können ganz kleine Sachen sein, sowas wie zum Beispiel das Recht auf Schule für Kinder, was in Deutschland, die Schulpflicht, die auf einmal in Flüchtlingslagern für geflüchtete Kinder nicht mehr gilt, ausgesetzt ist. Dafür wird Deutschland auch kritisiert. Es können aber auch ganz grundlegende Fragen, eben um Asyl sein, um Zugang zu Rechten, die durch solche Zonen wie Lager ausgeklammert werden. Also hier werden tatsächlich so etwas wie extra legale Zonen geschaffen, die natürlich trotzdem unter der Souveränität auch durchaus in gewissen Rechten des Staates stehen. Aber George Agamben hatte das sehr stark gemacht, eben die Lager, sogenannte nackte Menschenschaft, die von ihren politischen Rechten befreit werden. Und das ist etwas, glaube ich, was wir in Moria ganz stark sehen, da wo Camps wiederhergestellt werden sollen, genau deshalb, weil es diese Möglichkeit gibt, hier Menschen auch etwas von ihren Rechten zu befreien.
Wir müssen über Europa sprechen, Olaf Kleist. Die Rolle der EU in Sachen Migrationspolitik ist ein Trauerspiel, das haben Sie erwähnt. Bislang sind konzertierte Aktionen zur Rettung von Geflüchteten an der Weigerung vieler Länder gescheitert, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Die Kontingentlösung mit einem Verteilschlüssel war ja bisher das erklärte Ziel. Moria beweist nur nochmal, dass die EU eigentlich handlungsunfähig ist. Das hatten Sie am Anfang gesagt. Diese Diskussion um einen Alleingang oder nicht Deutschlands hat das nochmal bewiesen. Und im EU-Parlament hieß es vor ganz kurzem, das Projekt Europa und seine Würde gingen unter mit den Ertrinkenden im Mittelmeer. Jetzt hat Ursula von der Leyen einen neuen Migrationspakt angekündigt, dessen Maßnahmen sich ein bisschen so lesen, als schütze sich dabei die EU mehr und besser vor den Flüchtlingen, anstatt die Flüchtlinge zu beschützen. Wie lesen Sie das?
Ja, es gibt verschiedene Pläne auch schon seit vielen Jahren, die europäische Asylpolitik und Flüchtlingspolitik zu reformieren. Was ganz klar ist, seit vielen Jahren auch, ist, dass der Verteilmechanismus unter anderem gescheitert ist, das sogenannte Dublin-System. Das Problem ist tatsächlich, dass wir hier vor allem eine Stärkung der Außengrenzen sehen, durch zum Beispiel mehr Mittel für Frontex, durch mehr Kooperationen mit Drittstaaten, die die Weiterreise von Migranten verhindern sollen. Das heißt, man baut quasi eine Mauer um das Asyl herum. Und das ist auch in der Forschung durchaus diskutiert. Man nennt das so ein bisschen das Asylparadox, nämlich, dass es hier durchaus vielleicht ein starkes Recht auf Asyl geben kann. Und Asyl, das ist eben sozusagen der Gesuch an den souveränen Staat nach Schutz. Oder dass dieser souveräne Staat sich zugleich abgrenzt durch hohe Mauern und starke Grenzen. Und das sehen wir gerade in der EU auch, die zwar nach innen so einen liberalen Anspruch formulieren, aber eben sicherstellen wollen, dass man diesen nicht erreicht. Zumindest nicht auf eigene Faust. Wir haben jetzt mehr Diskussionen um Aufnahmen, die sogenannte Neuansiedlung, Resettlement von Flüchtlingen, wo hier zum Beispiel Europa oder andere Staaten durchaus gezielt Flüchtlinge aussuchen können, die einreisen dürfen. Aber die Selbsteinreise, also das Asyl, das, was das eigentlich ausmacht, das soll eigentlich so weit wie möglich verhindert werden.
Sie haben vorher schon mal kurz darüber referiert, was einen Flüchtling zu einem anerkannten Flüchtling macht. Nun haben wir neben Krieg, Bürgerkrieg, Hunger, politischer Verfolgung oder systematischer Menschenrechtsverletzung ja künftig auch die Umweltzerstörung durch den Klimawandel vor uns und sogenannte Klimaflüchtlinge. Ist denn der Flüchtlingsschutz dahingehend irgendwie schon ausgelegt oder vorgedacht?
Ja, es gibt Überlegungen, wie man damit umgehen soll. Das ist auch schon seit mehreren Jahrzehnten, wird das durchaus diskutiert. Ich glaube, was wir zunehmend sehen, ist zum einen, dass viele Menschen, die aufgrund des Klimawandels fliehen müssen, durchaus aus ähnlichen dann unmittelbaren Anlässen fliehen, wie wir das bisher auch gesehen haben. Das kommt nochmal zu dieser Mixed Migration, der gemischten Migration auch. Vielfach, was wir sehen, ist die Auslösung von Konflikten, von Kriegen, Bürgerkriegen um Ressourcen durch die Ressourcenknappheit des Klimawandels. Das heißt, wir haben letztlich zwar den Auslöser, mag der Klimawandel sein, aber der Effekt ist doch nachher Vertreibung, ist Krieg und Ähnliches. Das andere, was wir sehen, ist, dass der Klimawandel insbesondere eine soziale Frage ist. Dass also vor allem die Ärmsten der Armen fliehen müssen, zum Beispiel wegen Dürren, wegen Überschwemmungen oder Ähnlichem. Und dass diese Menschen eigentlich nicht sehr weit kommen, wenn ihre gesamten Ressourcen durch den Klimawandel vernichtet werden. Das heißt, wir sehen hier insbesondere eine Binnenmigration, Binnenflüchtlinge. Sie sind eigentlich nicht wirklich Flüchtlinge, weil Flüchtlinge ihren Staat verlassen müssen. Und wir kommen hier zu ganz neuen Herausforderungen, die vielleicht auch gar nicht mehr so viel tatsächlich mit der originalen Idee von Flucht dann zu tun haben. Und doch zugleich wird es auch mehr Flüchtlinge geben. Also es ist eine neue Ausgangslage. Es wird die Zahlen von den Menschen, die migrieren müssen, und wir müssen hier Migration durchaus auch als ein Schutzmechanismus verstehen, in dem Menschen aus unerträglichen Situationen herauskommen. Aber letztlich werden wir auch mehr Menschen sehen, die vor Konflikten fliehen und vor Verfolgung.
Dann lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs, Olaf Kleist, noch über Fluchtforschung sprechen und auf die Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung eingehen, die jetzt gerade in Berlin begonnen hat. Sie sprechen dort ja quasi über alles, also in der Gesamtheit über die bayerischen Ankerzentren, über Handreichungen für Pädagoginnen, über Gewalterfahrung von Geflüchteten, Befragung, Inklusion, Integration, ländlicher Raum bis hin zu Partizipation von Geflüchteten in Wissensproduktionen. Was ist Ihnen denn besonders wichtig zu betonen in dem Zusammenhang?
Ich denke, das Wichtige für uns ist, dass wir diese verschiedenen Themen nicht getrennt voneinander betrachten können. Dass die Kategorie von Flucht, von Vertreibung, von Flüchtlingen zusammenhängt. Und zwar von der Vertreibung angefangen, von dem Grund, warum Menschen fliehen, über den Fluchtprozess, die Routen, die sie nehmen müssen, die nicht linearen Fluchtrouten, über die Grenzüberschreitung, das Asylverfahren, die Aufnahme, die Abschiebung, die Neumigration, all das gehört zusammen. Und das muss zusammen diskutiert werden. Dafür ist die Konferenz auch da. Also diese vielen Themen zusammenzubringen unter dem Stichwort Flucht, Flüchtlinge, Flucht- und Flüchtlingsforschung und besser zu verstehen, was eigentlich der Grundkern dessen ist, mit dem wir uns hier auseinandersetzen und was eben das große politische Thema auch ist, mit dem zum Beispiel Europa sich auseinandersetzen muss. Das ist auch für uns das große Thema.
Sprechen wir zu viel über Flüchtlinge und zu wenig über Integration in Deutschland und wie sie gelingen kann?
Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir mehr über Flüchtlinge sprechen, nicht über die Kategorie oder Abstrakte, sondern über die Menschen tatsächlich, die hier angekommen sind und vor allem auch mit ihnen zu sprechen. Also nicht immer nur abstrakt über Zahlen zu reden, sondern tatsächlich mit den Menschen zu sprechen, die mit diesen Situationen, mit diesen Herausforderungen umgehen müssen. Ich glaube, das passiert noch zu wenig. Wir haben hier sehr abstrakte Diskussionen über die Prozentzahlen von Menschen, die in Arbeit sind, nachdem sie aus Syrien geflohen sind, oder der Frage, wie viele Menschen studieren und oder Wohnungen haben. Das sind alles wichtige Fragen und das sind auch Fragen, die wir auch in der Flucht- und Flüchtlingsforschung diskutieren. Aber tatsächlich das Gespräch zu finden mit den Menschen, was auch weit über den Forschung hinausgeht. Ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Mit ihnen reden, anstatt nur über sie.
Sagt Olaf Kleist, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Flucht- und Flüchtlingsforschung am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin und Gründer und Vorsitzender des Netzwerks Fluchtforschung. Wir sprachen über Moria und die Rechte von Flüchtlingen. Hier folgt Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.